unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Amen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Ist es das? Wir haben das Jahresthema mit Gottes Augen sehen. Und ich habe mal das Kapitel heute überschrieben mit Gottes Augen sehen. Unsichtbare Realität. Was heißt das, mit Gottes Augen zu sehen? Wie sieht das aus ganz praktisch in unserem Leben? Ich erinnere mich daran, dass Ulrich das erste Mal darüber gepredigt hat, Ulrich Langenberg, da sagte er, fragte er, ist das nicht vermessen zu behaupten, mit Gottes Augen sehen zu können, wo wir das manchmal noch nicht mal mit den Augen anderer Menschen können? Und er hat uns dann da so ein Stückchen rangeführt und ich glaube wirklich, dass es möglich ist, mit Gottes Augen zu sehen. Dinge zu sehen, wie er sie sieht. Und ich möchte mit euch eine ganz bekannte Geschichte lesen. Und zwar die Geschichte von Josua und Kaleb. Ich lese dazu auszugsweise aus 4. Mose 13 ab dem Vers 1. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Dann lese ich weiter, Vers 25. 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Normalerweise stehen die beiden ja da mit den Früchten. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Vers 30. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. In den Kapitel 14, Vers 6 heißt es weiter, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Soweit der Bibeltext. Das Wort Gottes, denke ich, ist immer was Gutes. Ja, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, was diese Botschafter, diese Kundschafter unterscheidet. 12 Stück hatten wir aus jedem Stamm einen. Was unterscheiden aber Josua und Kaleb von den anderen 10? Was haben sie gemeinsam? Und wenn wir über diese Frage nachdenken, dann werden wir so ein bisschen verstehen von dem, was in dieser Geschichte wirklich passiert und was es heißt, mit Gottes Augen zu sehen. Gehen wir erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Das ist immer einfacher. Alle Kundschafter waren sehr angesehene Männer des Volkes. Sie waren führende Persönlichkeiten in ihrem Stamm. Sie waren mächtige Krieger. Sie waren keine Weicheier oder Feiglinge, wie wir die ganz gerne manchmal sehen. Ja, wenn wir so diese Geschichte lesen, dann stellen wir uns immer die beiden Superhelden vor und die 10 Luschen. So war es nicht. Nach menschlichem Ermessen war jeder dieser Kundschafter das Beste, was sein Stamm zu bieten hatte. Die besten Männer sind dahin geschickt worden. Und alle haben das Land 40 Tage lang erkundet. Alle haben es gründlich getan, so wie Moses ihnen aufgetragen hat. Sie haben das Land gesehen, in dem Milch und Honig fließt. Sie haben die Menschen gesehen, die Früchte, die Städte, wie ungewöhnlich groß alles war. Die sind wahrscheinlich mit riesengroßen Augen da rumgelaufen und kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Alle 12. Und an der Stelle hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Wenn wir uns den Bericht anschauen von diesen 10 Botschaftern, dann prägt ein Wort, prägt ihren Bericht. Allerdings. Allerdings. Aber fahren sie in ihrem Bericht fort. Was tun sie? Sie machen das Vorhergesagte zunichte. Alles, was sie herrlich beschrieben haben, wird auf einmal auf Seite geräumt. Allerdings. Aber. Sie betonen, dass das, was jetzt kommt, noch viel bedeutender ist als das, was sie eben gesagt haben. Allerdings. Und dann fahren sie fort und zählen auf, warum sie dieses Land nie erobern werden können. Dieses Land können wir nicht einnehmen. Dort leben mächtige Völker. Ihre Städte sind gewaltige Festungen. Und um die Sinnlosigkeit des Versuches noch zu unterstreichen, übertreiben sie auch noch, was das Zeug hält. Dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen sind wir klein wie Heuschrecken. Also Goliath war bestimmt ein Riese. Aber David war nicht klein wie eine Heuschrecke gegen ihn. Und jetzt schauen wir uns mal Josua und Kaleb an. Was sagen die beiden denn? In der Sache unterscheiden die sich nicht von der Aussage der 10 Botschafter. Auch sie haben das alles gesehen. Wenn wir mal davon absehen, dass die anderen noch mächtig übertrieben haben. Aber die Schlussfolgerung, die die beiden treffen, ist eine ganz andere. Die 10 Botschafter sagen, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Die sind viel stärker als wir. Josua und Kaleb hinzugegen ziehen einen ganz anderen Schluss. Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Und das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Wie kommt das? Das Gleiche gesehen und so unterschiedliche Aussagen darüber. Und Josua begründet das, und das ist der ganz entscheidende Satz für unser Leben. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, denn der Herr ist auf unserer Seite. Mit Gottes Augen sehen. Josua und Kaleb sehen anders als diese 10 Botschafter, als diese 10 Kundschafter. Sie scheinen etwas zu sehen, was den anderen 10 verborgen geblieben ist. Die unsichtbare Realität. Etwas, was eben nicht vor unseren Augen ist. Etwas, was wir nicht mit unseren menschlichen Augen sehen können. Da gab es etwas, was unsichtbar ist. Und doch haben sie das gesehen. Aber wie kommen sie zu dieser Aussage? Wie können sie sich über das Sichtbare, was vor ihnen steht, was scheinbar unabänderlich ist, was sich nicht wegschieben lässt, einfach so, die können sich darüber hinwegsetzen und ich sag mal, so einen Satz raushauen. Wir sind stark genug, das Land zu erobern, wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Trotz der großen Städte, trotz der Festungen, trotz der starken Menschen. Was sehen Sie anders als die 10 anderen Kundschafter? Die Kundschafter sehen die offensichtlichen Probleme. Und die kennst du in deinem Leben wahrscheinlich auch. Die sind so real. Die sind unüberwindbar, stehen sie vor dir, wie ein Riesenberg, vor dem du stehst und sagst, ich kann nicht drüber weggucken und ich kann nicht drüber wegkommen. Das, was sie sehen, macht ihnen so viel Angst, dass sogar ihre Fantasie noch mit hineinspielt. Das Bedrohliche für sie einfach noch bedrohlicher wird. Ja? Die Städte werden noch größer, die Menschen werden noch mächtiger. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Ihre Angst lässt sie erstarren und handlungsunfähig werden. Und Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber in eurem Leben. Angst ist der schlechteste Ratgeber überhaupt. Warum? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er erschrecken kann. Angst kommt immer vom Teufel. Angst ist sein Werkzeug. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und wenn ihr euch von eurer Angst treiben lasst, dann tut ihr Dinge, die ihr sonst nicht tun würdet. Man wird total bekloppt im Kopf, wenn man Angst hat. Wir treffen falsche Entscheidungen aus Angst. Wir tun falsche Dinge aus Angst. Und die Zehn und das Volk sind so ganz typisch dafür. Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Gerade aus der Sklaverei raus. Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Die Angst lähmt uns wie das Kaninchen vor der Schlange. Und dann legt er sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Kapitel 14, Vers 3 steht das. Josua und Kaleb hingegen sehen das Versprechen ihres Gottes, der ihnen dieses Land verheißen hat. Sie sehen, dass ihr Gott viel größer ist als ihre Probleme. Sie halten daran fest, was Gott versprochen hat. 2. Mose 3, Vers 17. Und das sagt Gott, darum verspreche ich. Und Gott hat das nicht nötig, uns irgendwas zu versprechen. Aber er tut es. Darum verspreche ich, dass ich eurem Elend ein Ende mache. Ich werde euch aus Ägypten herausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hat Gott versprochen. Was hat Gott in deinem Leben versprochen? Glaubst du das? In mein Leben hat er hineingesprochen, ich werde dich heilen von deinem Krebs. Und ich sehe es immer noch nicht. Aber ich weiß es. Oder waren Josua und Kaleb nur Spinner? Glaubt mir, das sagt so manch einer zu mir in den letzten Wochen. Vielleicht auch nicht so offen, aber man merkt es, wenn die Leute dann die Augen vielleicht verdrehen. Wenn du den Ärzten sagst, ich weiß, dass Gott mich heilen wird. Vielleicht waren ja Josua und Kaleb auch nur religiöse Fanatiker, die so jedweden Bezug zur Realität verloren haben. In die Schublade kommt man ganz schnell. Die haben sich wahrscheinlich nur eingeredet, dass das alles nicht so wild ist mit den großen Städten und den großen Menschen. Die haben einfach ihre Augen zugemacht und haben gesagt, nee, komm, das ist alles nicht da. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich sage euch, das war nicht so. Ganz im Gegenteil. Josua und Kaleb haben ihre Augen nicht verschlossen. Die haben ganz genau gesehen, was die menschlichen Augen sehen konnten. Denn wir lesen nicht nur ein Wort davon, dass die beiden den anderen Zehn widersprochen haben. Also ich weiß nicht, wie ich gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich gleich losgelegt. Oh, das stimmt doch alles nicht und ihr übertreibt ja maßlos und hätte versucht, meinen Gott zu verteidigen. Nein. Josua und Kaleb bestätigen es. Ja, es gibt eine sichtbare Realität. Ja, es gibt Städte mit starken Mauern. Es gibt starke Menschen. Aber, auch die beiden sagen aber. Aber, sie haben mehr gesehen. Sie sahen etwas, für das man mit Gottes Augen sehen muss. Etwas, das nicht sichtbar ist für das menschliche Auge. Oder noch nicht sichtbar. Und da liegt unser ganz großes Problem, dass wir so in unserer Zeit gefangen sind. Wir möchten immer alles jetzt und sofort. Herr, ich sehe das noch nicht. Und das noch, da steckt so viel drin, weil da steckt auch noch der Glaube drin. Der Glaube, dass Gott es noch tun wird, dass ich es sehen werde. Mit Gottes Augen das Unsichtbare sehen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Elisa und seinem Diener, als sie in der Stadt Dothan übernachteten. Der syrische König, der trachtete dem Elisa nach dem Leben. Elisa wusste immer von Gott ganz genau, was der syrische König vorhat. Und jede kriegerische Aktion, die er vorbereitet hatte oder startete, lief ins Leere, weil Gott dem Elisa vorher gesagt hat, was los ist. Und das ging so weit, dass der König dann vermutete, dass er einen Spion in seinen Reihen hat, einen Maulwurf, und ruft dann seine Weisen und die sagen ihm, nee, das ist nicht so. Dieser Elisa, der bei den Israeliten ist, der weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer sprichst, weil sein Gott ihm das immer sagt. Und dann trachtet der syrische König dem Elisa nach dem Leben und schickt Soldaten nach Dothan und umzingelt mit diesen Soldaten die ganze Stadt, um Elisa gefangen zu nehmen. Und morgens macht der Diener auf, 2. Könige 6, Vers 15. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Naja, hat wahrscheinlich der Diener da gestanden, hat ihm also den Schlaf aus den Augen gewischt und geguckt. Und dann hat er immer noch die Streitwagen gesehen und immer noch das starke Heer. Und dann kommt etwas ganz Besonderes. Der Elisa war nämlich nicht realitätsfremd. Auch Elisa hat nicht da gestanden und gesagt, was willst du eigentlich, die paar Soldaten, die paar Pferde. Nein, Elisa hat die auch gesehen. Er sieht, was vor Augen ist und das ist wichtig. Aber er verleugnet es nicht, er redet es nicht klein und dann kommt der Vers 17 und dann betete er. Bitte, Herr, öffne ihm, nämlich seinem Diener, die Augen. Und da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer geschützt wurde. Ist das nicht krass? Elisas Diener sah nun plötzlich mit Gottes Augen. Die Dinge, die ihm vorher verborgen waren, auf einmal die Realität zu sehen, die viel größer ist als die sichtbare Realität. Und auch Josua und Kaleb sahen, dass Gott Wort halten würde. Wenn sie auch nicht diese prophetische Vision, die Elisas Diener hatten. Zumindest lesen wir nichts davon. Aber ihre Worte klingen fast wie das, auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Sie waren sich sicher, dass Gott bei ihnen sein würde und dass sie gewinnen würden. Warum? Weil Gott es versprochen hat. Und Gott spricht. Wenn Gott spricht und verspricht, bricht er es nicht. Die Frage, die mich natürlich bei sowas auch immer beschäftigt, wir lesen alle diese Geschichten gerne. Die Frage, die mich immer beschäftigt, ist, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn ich da in diesem Land gewesen wäre? Was hätte ich gesagt, wenn ich zurückgekommen wäre, ja, hätte diese Städte gesehen, hätte diese großen Menschen gesehen, hätte dieses tolle Land gesehen und hätte jetzt berichten müssen vor einem großen, großen Volk, was dort steht und aufgeregt murmelt und ja, jetzt sagt man, wie sieht es da aus? Und ich glaube, wir alle sehen uns sehr, sehr gerne auf dieser Seite hier, wo Josua und Kaleb stehen. Mit Gott schaffen wir das. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft stehen wir denn hier auf dieser Seite? Also nicht gegen euch jetzt, ja, aber auf dieser Seite, bei den 10. Das ist alles so groß. Die Menschen dort und die Städte. Wir möchten alle solche Glaubenshelden. Und das fällt uns auch ganz leicht, uns als diese 2 zu sehen. Ja, Josua und Kaleb, klar, wir gucken die Geschichte ja auch von hinten. Mit Gottes Augen sehen heißt die Geschichte vom Ende sehen. Gott sieht unser Leben vom Ende her. Er weiß, was noch kommt. Die 10 haben es von dem Punkt aus gesehen, wo sie stehen. Und die beiden haben es mit Gottes Augen vom Ende her gesehen. Wie sieht das denn bei uns aus, wenn plötzlich vor uns eine Gefahr auftaucht, wenn unser Leben aus dem Ruder zu geraten droht? Wenn alles das, was wir gerade eben noch im Griff hatten, was wir geplant haben, was wir feste hatten, wenn alles das auf einmal unserer Kontrolle entgleitet. Wenn dein Leben ausgebremst wird von 100 auf 0. Wenn auf einmal Krankheit kommt, wenn auf einmal Sorgen kommen, wenn Not kommt. Wie ist das, wenn Satan es schafft, uns Angst zu machen? Wenn er da steht und brüllt und anstatt stehen zu bleiben, rennen wir los und rennen wie in der Natur den Löwen, die hinter uns stehen, in die Fänge rein. Ich glaube, wir wollen alle lieber Josua und Kaleb sein. Und ich denke, dass wir von den beiden eine Menge lernen können. Das erste ist, sieh der Wahrheit ins Auge. Sieh der Wahrheit ins Auge. Werd nicht zu einem religiösen Spinner, der sagt, ist ja alles nicht wahr, ich habe das nicht. Ja, der Samuel Peterschmidt hat das so schön gesagt, da hat er einen, der war krank, ich glaube, der hat auch Krebs gehabt, und der hat dann immer gesagt, ich bin gesund, ich habe nichts. Und Samuel sagt dann, scheinbar ist nachher auf seinen Grabstein. Steh doch dazu, wenn du krank bist. Steh doch dazu, wenn du Sorgen hast. Steh doch dazu, wenn du Nöte hast. Versuche nicht zu verdrängen, was dir Angst und Sorgen macht, sondern sehe es, wie es ist. Aber glaube dabei, dass dein himmlischer Vater dir nichts Schlechtes antut. Ich weiß, ich bin da so aus sehr enger brüdergemeindlicher Gegend. Und da war es oft so, wenn dann jemand ins Krankenhaus musste, dann suchte man natürlich verzweifelt nach einem Grund, warum muss ich ins Krankenhaus, wo Gott doch mein Heiler ist. Also kann das nur sein, dass mich Gott ins Krankenhaus schickt, damit ich das Zeugnis bin für die, die ungläubig neben mir im Bett liegen. Also ich muss sagen, das wäre ein armer Gott für mich, der das nötig hätte, seine Kinder mit Krankheit zu schlagen, damit die ins Krankenhaus gehen und jemand von ihnen erzählen. Gott nutzt das, wenn du dahin musst, aber er tut dir das nicht an. Wer hat die Sünde, wer hat die Krankheit, wer hat das Leid in die Welt gebracht? Satan. Es ist sein Werk. Es ist sein Werk. Satan will uns allen nur schaden. Er will uns zu Fall bringen. Alle Krankheit, alles Leid auf dieser Welt ist sein Werk. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn du einen guten Kampf kämpfen willst, wenn du gewinnen willst, dann musst du eins wissen. Kenne deine Feinde. Wer seinen Feind nicht kennt, kann nicht gegen ihn kämpfen, nicht erfolgreich. Wer seinen Feind besiegen will, muss ihn kennen. Und glaub mir, mir ist sehr bewusst, dass ich Krebs habe, noch medizinisch betrachtet. Und ich weiß auch, welche Folgen das aus medizinischer Sicht haben kann. Mit allem drum und dran, was dir die Ärzte erzählen, an Nebenwirkungen bei einer OP, die Liste ist lang. Nebenwirkungen einer Hormontherapie, die Liste ist ziemlich lang. Ja, aber ich wollte mir keine Angst machen lassen, weil ich weiß, dass Gott das in der Hand hat. Ich weiß, welche Chancen und Risiken in so einer Behandlung stecken. Aber ich weiß, dass mein Gott größer ist als alles das, was in diesen Listen steht. Und glaubt mir, ich habe es erlebt, wie gut Gott Nebenwirkungslisten kennt. Ich kann Gott nur preisen. Ja, wenn wir jetzt unseren Feind kennen, dann sollte man natürlich vor ihm weglaufen, oder? Nein. Gehe gegen deine Feinde an. Wir hoffen ja oft, dass wenn wir weglaufen, dass es dann besser wird. Aber es wird nicht besser. Gehe gegen deine Feinde an. Epheser 6, Abvers 10. Für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Mit seiner Macht und mit seiner Stärke. Christus lebt in euch. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und wir kämpfen nicht gegen Krankheiten, sondern wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis, die unser Leben zerstören wollen. Darum, nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Denn wenn es zum Kampf kommt, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündigt überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. So dürft ihr zu euren Sorgen, zu euren Krankheiten, euren Zweifeln und auch was immer euch anficht, sprechen und im Namen Jesu, in der Vollmacht Jesu laut gebieten. Geschwister, ich habe das so oft erlebt. Sprecht es laut aus. Bekennt vor den Menschen, dass Gott euch rausholen wird aus eurer Not. Ich mache jetzt hier keinen Striptease für euch, aber ich möchte euch was zeigen. Ich trage die letzten Wochen sehr, sehr oft ein T-Shirt, vor allem, wenn ich bei den Ärzten bin. Schaut mal, hier oben drauf steht, He can heal cancer. For nothing is impossible with God. Er kann Krebs heilen, weil nichts unmöglich ist mit Gott. Und das bekenne ich vor den Menschen. Und ich weiß, dass Gott sich zu mir bekennen wird, so wie er es verheißen hat. Und ihr werdet erleben, und glaubt mir, ihr werdet erleben, wie die Macht der Finsternis vor Jesu Namen erzittert, wenn ihr seinen Namen laut aussprecht. Ihr werdet es erleben. Ich möchte nur eins während meiner Krankheitsphase erzählen, was ich in den letzten Wochen und Monaten da erlebt habe. Wie wirklich Schmerzen und Krankheit im Namen Jesu gewichen sind. Ein Fall war vor der Reha, 2 Tage vor der Reha. Ich sollte dienstags in die Reha und den Sonntag bekam ich Fieber. Das ging bis fast an die 40-Grad-Grenze. Und ist klar, man macht sich dann auf einmal Sorgen. Ja, frisch operiert und das Fieber kommt und der Teufel steht gleich da. Habe ich dir doch gesagt. Lohnt sich nicht, auf Gott zu vertrauen. Und dann so 2 Tage vor der Reha, dann habe ich gesagt, Mensch, wenn du jetzt Fieber hast, du kannst in die Reha fahren. Was soll das alles werden? Und dann habe ich mich aber wirklich schnell wieder besonnen. Und dann habe ich angefangen. Ich habe erstmal dem Fieber geboten. Ich habe gesagt, Fieber, du hast nicht das Recht, mich jetzt zu quälen, du musst runtergehen. Und das blieb. Und ich betete zu Gott, Herr, nimm dieses Fieber weg. Und das blieb. Und ich habe Michael angerufen, er hat über mir gebetet. Und das Fieber blieb. Und dann habe ich im Krankenhaus angerufen. Und der Arzt sagt mir, naja, wenn das Fieber jetzt über 40 geht, kommst du bitte sofort vorbei. Wenn es noch unter 40 bleibt, kommst du morgen früh vorbei, wenn es noch da ist. Montagmorgen, 5.30 Uhr, Fieber gemessen, 38,6. Ist nun nicht so unbedingt die Temperatur, die man morgens um die Zeit braucht. Und ich habe wieder geboten. Dann habe ich gefrühstückt, bin ins Krankenhaus gefahren mit Romana, 8:30 Fieber messen, 36,8. Der Arzt hat mir also etwas angeguckt, hat gesagt, was hatten Sie heute Morgen? Ja, ich sage 38,6. Ja, dann müssen wir noch mal messen, vielleicht habe ich mich vermessen. 36,8. Festgestellt wurde, dass ich anhand der Blutuntersuchung wurde festgestellt, eine Entzündung in der Blase hatte, für die ich ein Antibiotikum brauchte. Das war in dem Moment auch einfach dran. Aber Gott hat da nichts falsch gemacht. Und es war für mich ein Wunder und ich habe dem Arzt das gesagt. Und ich weiß, dass Jesus das Fieber weggenommen hat. Und das war so eine tolle Erfahrung und die war auch unbedingt nötig. Weil es hat keine halbe Stunde oder eine Stunde gedauert. Dann sagt mir der Arzt, ja, wir haben jetzt auch den Befund von der Histologie. Sie haben im Lymphknoten eine Metastase. Während man vorher bei der OP noch gesagt hat, Schnellschnitt, alles in Ordnung. Sie haben eine Metastase. Und Romana und ich saßen da und nahmen uns in den Arm und liefen uns die Tränen die Augen runter, die Wangen runter. Und dann haben wir gesagt, wir glauben, dass Gott zu seinem Wort steht. Und er wird mich heilen. Und diese Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die brauchen wir. Die brauchen wir, damit wir stark werden. Ich habe in diesen Situationen das meine getan, das mir Mögliche. Und Gott tut seinen Teil dazu. Als das Volk Israel später endlich durch den Jordan gezogen war, wurden auf Gottes Befehl hin 12 Steine als Denkmal aufgerichtet. Diese 12 Steine stammten mitten aus dem Jordan, mitten aus diesem Riesenhindernis, was vorher da war, mitten aus dieser Not, die offensichtlich erstmal da war, wurden diese 12 Steine genommen. Und sie wurden aufgerichtet am Ufer. Und Gott hat gesagt, tut das, damit sich sogar noch eure Kinder an dieses Wunder erinnern. Und ich kann euch nur raten, baut euch eure Denkmäler, bau du dir deine Denkmäler auf, wo Gott dir geholfen hat. Guck da immer wieder hin, was Gott in deinem Leben Großes getan hat. Und wenn dann diese Angst wieder kommt, dann sag nein. Ich habe ganz andere Sachen mit Gott erlebt. Und ich weiß, dass mein Gott verlässlich ist. Und so dürfen wir immer wieder wirklich unserem Herzen sagen, und unser Verstand darf das unserem Herzen sagen, dass es dem Herrn vertrauen soll, weil er es richtig machen wird. Und das ist nicht etwas, was man einmal tut, wenn man Christ wird. Das wäre schön. Ja, das wäre praktisch. Das ist etwas, was du manchmal täglich, manchmal sogar stündlich, ganz neu für dich entscheiden musst. Es ist ein geistlicher Kampf. Kämpf den Kampf bis zum Ende, sagt Paulus. Wenn unser Herz verzagt ist, wenn unsere Seele verzagt ist, dann darf unser Verstand die Seele an die Zusagen Gottes erinnern. Seele, freue dich. Seele, sei getrost. Seele, vertraue auf Gott. Er hat es zugesagt. Schützt euch mit der Waffenrüstung Gottes. Nehmt das Schwert Gottes, um euch gegen die Angriffe des Feindes zu wehren. Holt das Wort Gottes raus. Sagt die Zusagen, die Gott euch gegeben hat, in seinem Wort. Sprecht sie laut aus in die unsichtbare Welt hinein. Lasst euch die Verheißungen Gottes nicht rauben. Denn wie Josua und Kaleb für ihren Glauben belohnt wurden, so wird Gott euch belohnen. In Hebräer 10, Vers 35 heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Werft euren Glauben oder euer Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung haben. Lasst euch nicht weismachen, dass Gott nicht helfen kann und wird. Das ist das, was euch der Teufel einreden will. Sondern sprecht laut aus, was ihr glaubt, dass euer Gott eure Hilfe ist. Er ist eure Rettung und euer Heiler. Tretet dem Feind hörbar mit dem Wort Gottes entgegen. Versucht nicht in Gedanken zu sagen, Teufel, geh mal weg, der kann keine Gedanken lesen. Sprecht es ihm mutig entgegen, so wie Jesus es getan hat. Er ist ihm mit dem Wort Gottes entgegengetreten und dann heißt es, und der Teufel floh von ihm. Und das ist eine Verheißung, die wir auch haben. Ja? Tretet ihm entgegen und der Teufel wird von euch fliehen. Seht mit Gottes Augen das, was noch nicht sichtbar ist. Und dann kommen die Momente, die ich auch erlebt habe. Dann sitzt du beim Arzt und sollst mit der Bestrahlung anfangen. Erster Termin, sitze ich nachmittags da, so freudestrahlend, wie man das machen kann, mit meinem Handtuch und der Arzt sagt, nö, wir bestrahlen Sie jetzt nicht. Ich gucke ihn an. Ja, sagt er, wir haben beim MRT festgestellt, dass Sie eine Metastase auf dem Beckenknochen haben. Dann bestrahlen wir nicht mehr. Da warten wir einfach ab, bis dass es Ihnen wehtut. Und dann bestrahlen wir dann. Und ich merkte so, wie mein kleines Herz auf einmal so nach unten rutschte, ja, in Richtung Hose. Und dann habe ich gebetet, habe gesagt, nein, Herr, schenk mir jetzt Weisheit und schenk mir Kraft. Und dann habe ich dem Arzt gesagt, warum sollten wir das? Jetzt, wo wir wissen, dass was da ist, wollen wir nicht bestrahlen, wo wir es vorher nicht wussten, wollten wir bestrahlen. Und ich merkte auf einmal, wie Gott mir eine Weisheit gab und der Arzt etwas verunsichert wurde. Und dann meinte ich, ja gut, dann rufen wir vielleicht mal Ihren Urologen an, was der sagt. Und der sagte dann auch, nein, natürlich bestrahlen wir. Gott ist mit dir. Und der, der auf deiner Seite steht, ist viel, 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 viel größer und mächtiger als der, der gegen dich ist.
Amen.
Und trotz allem, der Zweifel kommt. Und er zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Und auf einmal ist auch so ein Zweifel da, ob dein Glaube vielleicht ausreicht, um siegreich zu sein. Das ist dann, finde ich, immer so ganz perfide vom Teufel, wenn er dann deinen Glauben in Zweifel stellt. Ne? Also, wenn du ja genug glauben würdest, wie ein Senfkorn, dann könntest du Berge versetzen. Aber dein Glaube reicht nicht. Kennt ihr das? Aber selbst das darfst du in Gottes Hände legen. Selbst da darfst du zu Gott kommen und sagen, so wie der Vater im Neuen Testament dessen Sohn besessen war. Markus 9, Vers 24. Jesus fragt ihn, glaubst du, dass ich deinen Sohn gesund machen kann? Und was sagt er? Er schrie, steht da, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so ist Gott selbst in dieser Situation so barmherzig und unendlich gütig mit dir, dass er dir den Glauben schenkt, daran festzuhalten, dass er größer ist. Gott und seinen Verheißungen zu glauben, heißt dann wohl auch, die Dinge mit seinen Augen sehen zu dürfen, noch unsichtbare Realitäten erfassen und daran festhalten zu können. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.